wenn ich Musik toll finde, wenn ich die positiv bespreche, dann ist das auch Musik, die ich privat sehr genieße. Und wenn ich Musik negativ bespreche, weil wenn ich das Gefühl habe, irgendwas gefällt mir nicht, dann ist das auch etwas, wozu ich mich privat nicht wirklich entspannen kann oder tanzen kann oder so.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Veröffentlicht. Wir sprechen heute wieder über das Schreiben und zwar geht es unter anderem um das Schreiben über Musik. Über Musik, so heißt auch der Blog der äußerst vielseitigen und vielbeschäftigten Frau, die mir für diese Podcast-Folge aus Dortmund zugeschaltet ist. Schön, dass du da bist, Hanna Schmidt.
Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
Hanna, ich erzähle kurz was über dich. Du bist Musikjournalistin, betreibst, wie erwähnt, deinen eigenen Blog, schreibst und berichtest aber auch für verschiedene Medien, etwa für die Zeit und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 2023 hast du das Buch DirigentInnen im Fokus herausgegeben und wurdest im selben Jahr mit dem Reinhard-Schulz-Preis für zeitgenössische Musikpublizistik ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem Musikjournalisten Axel Brüggemann bist du seit April auch Host eines neuen Klassik-Podcasts mit dem schönen Titel Takt und Taktlos. Und nicht zuletzt bist du auch als Organistin und DJ unterwegs. Hanna, wenn ich dich jetzt live als Musikerin demnächst hören will, habe ich dann mehr Glück in einer Kirche oder in einem Club?
Also momentan hast du dann, glaube ich, mehr Glück in einer Kirche, einfach weil das regelmäßiger stattfindet. Ne? Da sind halt jeden Sonntag Mucken, wenn man so will. Und Clubs ist eher unregelmäßig in meinem Fall.
Also du bist schon dann immer regelmäßig an der Kirche auch beschäftigt.
Genau, ich habe eine feste Anstellung, also es ist eine reine Orgelstelle, es ist eine Zweidrittelstelle, das heißt, ich spiele 2 von 3 Gottesdiensten, die da pro Jahr anfallen.
Ohne Chorleitung, also nur Organistin, nur in Anführungszeichen ja. Natürlich.
Ja, genau, also für mich ist das ein großes Glück, weil Chorleitung war irgendwie nie so mein Talent. Hab immer lieber Orgel gespielt.
Und legst tatsächlich auf, das ist ja schon auch ein Gegensatz. Wie kam es dazu?
Wie kam es dazu? Ich wollte es immer schon machen. Ich fand es immer faszinierend und bin dann aber tatsächlich auch in einen Freundinnenkreis geraten, in dem oder auch einfach in hier eine lokale Szene, in der viele Menschen auflegen. Man fängt an, sich das zuzutrauen. Ich wusste halt vorher auch überhaupt gar nicht, wie es geht und wie es funktioniert und so und konnte mich ausprobieren und habe gemerkt, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil es so eine ganz andere Art des Musikmachens ist einfach, also auch der Zweck der Musik ist eine andere, die Musik an sich ist eine andere, die Art und Weise einfach, ich spiele ja nicht vom Notenblatt oder so, sondern ich arbeite ja mit fertig produzierter Musik, die andere Menschen gemacht haben und interpretiere die neu, indem ich sie mixe, live.
Also es ist tatsächlich dann auch eine ganz andere Musikrichtung und nicht möglicherweise, was es ja auch teilweise gibt, also eine Klassik-DJ oder lässt du auch Elemente da einfließen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe aber jetzt nicht spezifisch aus klassischer Musik unbedingt, aber ich spiele viel mit Jazz-Elementen tatsächlich. Und die Musikrichtung selbst, in meinem Fall, bewegt sich sehr stark in Richtung Drum and Bass, ist eine Musikrichtung, in der auch, also diese Überschneidung hat auch zu IDM, also Intelligent Dance Music, wo viel auch so mit so gebrochenen Rhythmen und experimentellen Sounds gearbeitet wird. Und irgendwie gibt's da vielfach Überschneidung, wie ich finde, auch zu zeitgenössischer klassischer Musik. Einfach was die Behandlung von Geräusch und von Sound und von Rhythmus angeht. Insofern, ja, ich sehe da schon Überschneidungen, ja.
Und ist das ein anderes Publikum dann oder junges Publikum? Vor allem?
Ja, es ist definitiv jünger als das Publikum in der Kirche. Ich glaube, dass es auch hier und da Überschneidungen gibt. Also ich habe schon FreundInnen aus dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, Auflege-Club-Szene auch dann schon mal angeworben, dass die dann halt auch mal irgendwie in die Kirche mitgekommen sind und sich dann halt da mal ein Konzert von mir angehört haben zum Beispiel. Das gibt's schon und es gibt auch ein großes Interesse tatsächlich. Und wir haben auch schon Experimente gemacht. Also wir haben dann in der Kirche auch nachts, wenn dann halt niemand da ist, aufgenommen. Wir haben zusammen improvisiert und dann auch mit den Aufnahmen dann weiter gespielt tatsächlich. Gibt auch Menschen, die dann daraus auch schon Songs geschrieben haben oder Tracks produziert haben und so weiter. Also ja, Beides.
Ist ja total spannend, was dann einfach für wechselseitige Dinge entstehen. Ja.
Voll.
Und ja, wir haben schon gesagt, du schreibst natürlich viel. Das ist schon dein Hauptaugenmerk.
Mhm. Genau.
Ja. Wie kam's dazu zum Schreiben über Musik, journalistisches Schreiben? Wie hat sich das entwickelt?
Ich frage mich jetzt gerade, wie weit ich zurückgehen soll, weil ich hatte schon so in der Schule eigentlich, also Schreiben hat mir immer großen Spaß gemacht. Ich habe halt auch als Kind, als Jugendliche immer Tagebuch geschrieben. Ich habe immer sehr viel gelesen. Häufig so sind mir wie so Textanfänge für irgendwas so im Kopf rumgegeistert, so als Kind schon teilweise. Also das heißt, irgendwie hatte ich immer schon eine Affinität dazu. Und dann ist so dieses Typische nach dem Abi, ich wusste so irgendwie nichts mit mir anzufangen und habe recherchiert und irgendwie hat mich Kulturjournalismus damals schon angesprochen, einfach als Möglichkeit, das machen zu können. Dann habe ich Praktika gemacht, hier in Dortmund bei der lokalen Zeitung und auch bei einem lokalen Radio und habe da auch wieder gemerkt, dass es liegt mir, also grob gesagt, ich hatte irgendwie ein Händchen dafür. Das haben dann auch die RedakteurInnen gemerkt und haben mich weiter beschäftigt, auch nach dem Praktikum dann als freie Mitarbeiterin. Und parallel habe ich Musik studiert und habe mir das Studium dann aber damit verdient, dass ich journalistisch geschrieben habe. Also damals einfach noch hier mit lokalem Fokus über alles Mögliche, nicht nur über Kultur, sondern auch, ich weiß nicht, über Ratsdebatten und Grundsteinlegung für irgendwelche Kindergärten und solche Geschichten oder ein Hornissennest, das entfernt werden muss, was man halt so macht im Lokaljournalismus. Baustellen, oh mein Gott, was habe ich viel über Baustellen berichtet. Ja, und das kam eigentlich mehr und mehr mit dem Studium, dass man sammelt Arbeitsproben, Menschen haben halt auch gemerkt, oder ich habe halt vor allem auch gemerkt, dass auch das Schreiben über Musik, einfach weil es ja auch durchs Studium mehr und mehr zu meinem Fachgebiet geworden ist, dass ich mich da besonders wohlfühle, dass das auch eine besondere Herausforderung für mich dargestellt hat, an der ich mich auch gerne abgearbeitet habe. Und dann habe ich auch angefangen, Hospitanzen, Praktika zu machen, mich auch bei Musikredaktionen auch vermehrt so zu melden, da mal anzuklopfen und so weiter. Und dann ist das gewachsen, ja.
Und du hast gesagt, du hattest ja schon sehr früh ein Faible fürs Schreiben und ein Interesse daran, aber wie war das mit der Musik? Wann kam das? Das hat doch dann eigentlich korrespondiert, oder?
Ja, total. Ich bin in so einem ganz ziemlichen klassischen Bürgi-Haushalt groß geworden. Es stand ein Klavier im Wohnzimmer und es gibt so Fotos von mir, wo ich komme gerade so stehend mit nach oben ausgestreckten Armen an die Tastatur. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, 2 oder 3. Also so die Faszination für das Instrument, man drückt eine Taste, es kommt ein Klang raus, die war auch immer schon da und ich habe eigentlich, sobald ich irgendwie ruhig sitzen konnte, ich glaube, das war so mit 5 oder so, haben meine Eltern mich gefragt, ob ich Klavierunterricht nehmen will. Und ich weiß die Situation noch. Ich habe am Klavier gesessen und so geklimpert. Und meine Eltern saßen so nebenan in dem Raum an dem Esstisch und haben so rübergerufen, ob ich Unterricht haben möchte. Und ich habe nicht nachgedacht. Ich habe sofort gesagt, ja. Und dann hatte ich halt, seit ich so 5 war eigentlich, dann Klavierunterricht und habe es auch durchgezogen, die ganze Pubertät. Mein Bruder ist irgendwann ausgestiegen. Klar, es gibt dann immer so die Phasen, wo man dann keinen Bock hat und so. Aber ich hatte das Glück, eine sehr geduldige Lehrerin zu haben, die mir auch verziehen hat, dass ich keinen Bock hatte. Und so hat sich das weiter entwickelt, also bis ich irgendwann an so einem Punkt war, wo ich dann in der örtlichen Gemeinde halt so Chöre, Gospelchöre, Kirchenchöre am Klavier begleitet habe und so weiter. Und dann kommt so eins zum anderen. Und irgendwann fragt dich jemand, ob du Orgel spielen lernen möchtest. Und dann ist die Situation so ein bisschen wie damals mit 5. Ne? Da habe ich auch nicht lange nachgedacht und habe gesagt, ja.
Und das war dann nebenamtlich, oder wahrscheinlich?
Genau, neben dem Abi. Mhm. Also eine Ausbildung zur C-Kirchenmusikerin. Mhm. Hieß das damals, heißt das, glaube ich, immer noch, ja.
Heißt es, glaube ich, immer noch, ja, hat mein Bruder auch gemacht und cool. Genau, der hat sich dann aber auch, das war auch ein bisschen zweigleisig, der hat sich dann für die Archäologie entschieden.
Ach, und wow. Ist da immer noch, okay. Ja. Ganz anderes Feld, cool.
wann war für sich die Richtung klar? Was will ich beides beruflich machen? Oder ist der Fokus mehr drauf, auf dem einen das Interesse mehr da vielleicht auch in Richtung, wovon kann und wovon will ich leben?
Gute Frage. Ich habe während des Musikstudiums, es war Musik auf Lehramt, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich keine Lehrerin bin. Oder, hört sich doof an, aber dass es, glaube ich, nicht mein Weg ist. Meine beiden Eltern waren LehrerInnen. Also meine Mutter erst sehr viel später, die hat mit 50 Jahren ihr Referendariat nachgeholt. Aber mein Vater halt sehr lange schon. Und auch da, es heißt, ich kannte so ein bisschen die Arbeit hinter den Kulissen, was LehrerInnen halt so machen, wenn sie von der Schule nach Hause gehen, dass die dann halt einfach den Rest des Tages immer noch am Schreibtisch sitzen, bis spät abends, und auch, dass die Sommerferien nicht unbedingt die Sommerferien sind, sondern dass da Konferenzen stattfinden und alles Mögliche. Und trotzdem wollte ich dem aber eine Chance geben, weil ich halt auch gesehen habe, dass es den beiden großen Spaß gemacht hat. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, so Musik in Schulen unterrichten ist nicht meins, that's not me, habe ich nicht so das große Talent für, I guess. Aber es gab da, wo ich Musik studiert habe, parallel den Studiengang Musikjournalismus in Dortmund, und ich saß mit den MusikjournalistInnen in den gleichen Seminaren, und ich war mit denen befreundet und so, die waren nur einfach in einem anderen Studiengang eingeschrieben. Ich habe mitbekommen, was die noch für Zusatzseminare haben, was die für Diskurse führen, worüber die nachdenken, wie die an den Gegenstand herangehen. Zum großen Teil sehr ähnlich, weil die ja, wie gesagt, in den gleichen Seminaren saßen, aber eben mit einem anderen beruflichen Ziel oder auch mit einem anderen Ideal, mit einer anderen Idee dahinter. Und das hat mich sehr gecatcht, weil es ja auch dazu zu dem passte, wie ich halt mein Studium verdient habe. Ich habe ja die ganze Zeit journalistisch geschrieben, und dann hat sich das mehr und mehr herauskristallisiert, dass es dieser Weg sein kann. Es liegt aber, glaube ich, auch mit daran, also jetzt, weil du die Frage gestellt hast, warum ich nicht Musikerin geworden bin. Ich glaube, da hat mir einfach, ehrlich gesagt, von Anfang an so ein bisschen die Disziplin gefehlt. Mein Orgellehrer war sehr, ich habe irgendwann auf Hauptfach Orgel gewechselt, weil er das wollte. Der war sehr ambitioniert und der hat sehr an mich geglaubt, und der hat sehr krasse Sachen auch mit mir gemacht, gelernt, mir beigebracht. Also da bin ich wirklich über alles hinausgewachsen, was ich mir organistisch bis dahin zugetraut hätte.
Also krass, inwiefern?
Ich habe in meiner Abschlussprüfung die Introduktion Passacaglia in D-Moll von Max Reger gespielt zum Beispiel. Oder von Bach, diese Präludium, Fuge, C-Dur, Bach-Werkverzeichnis 532, glaube ich, ist es. Alter, das ist so schwer, und ich konnte das, ich habe das, also auch, ich meine, vor allem diese Passacaglia in D-Moll, dieser Reger, das war nicht in meinem Horizont, bis ich angefangen habe, da mit meinem Lehrer dann daran zu arbeiten. Oder der mir einfach gespiegelt hat, so, du hast eine gute Technik, ich glaube, du kannst das. Genau, also das war so absoluter Peak einfach. Also wenn ich dahin so zurückdenke, dann so, wow. Und dann hole ich manchmal die Noten raus, denke mir so, wow, krass, das konntest du spielen. Da war ich kurz an einem Punkt, wo ich dachte, Mensch, vielleicht mache ich doch einen instrumentalen Master in Orgel. Habe ich kurz drüber nachgedacht. Und dann war ich aber ehrlich zu mir und habe dann nochmal auf mich und auf meinen Weg und meine Entwicklung zurückgeblickt und habe dann mir ehrlich zugestanden, glaube ich, dass ich das nicht durchhalten würde. Einfach aus so diesen Disziplin- und Übe-Aspekten. Und eben, weil halt der Wunsch zu schreiben dann am Ende doch einfach sehr viel größer war, ne?
Und wie ist es, wenn man, wie gesagt, man fängt zu schreiben an und irgendwann auch die, ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich schreibe, ja, ich veröffentliche auch, oder auch dieser, wo sagen, war es eine Überwindung, auch dann, wie gesagt, natürlich da mal Texte zu präsentieren und ich sage es nicht nur für die Schublade zu schreiben.
Boah, ja, in der Lokalzeitung war es noch nicht so krass. Aber da habe ich ja zum Beispiel auch gemerkt, okay, Leute lesen das. Ich werde so drauf angesprochen, gerade in einer Stadt wie Dortmund. Ist zwar eine der größten Städte in Deutschland, aber irgendwie kennen sich trotzdem alle. Und man begegnet sich ständig. Einfach so zu merken, dass was ich schreibe, wird diskutiert. Und es kommt so zu mir zurück. Okay. Und das fand ich toll, weil das war ja genau das, was ich wollte. Ich wollte ja zum Diskurs anregen. Ich wollte ja Gedanken in den Raum geben und ich wollte, dass drüber gesprochen wird. Aber wo ich dann das also wirklich erste Mal wirklich, wirklich nervös war vor einer Publikation so, das war, als ich das erste Mal für die Zeit geschrieben habe. Als da so meine ersten Texte erschienen sind, da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Also da war ich wirklich, da habe ich dann zum Beispiel auch nicht in meine E-Mails geschaut. Da habe ich ganz bewusst nicht bei Social Media und wo auch immer geguckt. Ich habe auch nicht, weil ich so nervös, so aufgeregt war. Ich habe dann auch nicht das an die große Glocke gehängt am Anfang und habe gesagt, ey Leute, sonst schickt man ja dann auch gerne Sachen mal rum. Hey, guck mal, ich habe hier viel Arbeit reingesteckt und was denkst du dazu, was sind deine Gedanken und so weiter. Sondern ich habe dann wirklich echt so teilweise Tage später erst dann auch Leuten Bescheid gesagt, jo, heute ist übrigens wieder was erschienen. Ja, und also immer mal wieder auch, oder wenn es so kontroverse Themen sind zum Beispiel, dass ich da manchmal immer noch so mich dabei ertappe, dass ich nervös bin, wenn was erscheint, weil du ja nie weißt, was da dann am Ende auf dich zukommt an Reaktionen, ja.
Du hast auch mal in einem Gespräch mit Axel Brüggemann erzählt, dass du auch als Musikkritikerin misogyn angegangen wirst. In welcher Form findet das statt und ja, was macht es mit dir? Das hast du ja schon ein bisschen so auch angedeutet
eigentlich. Ja, ach, das passiert immer wieder. Und man könnte ja eigentlich denken, dass das vielleicht mit der Zeit, man wird so älter und irgendwann kennen Leute halt ein und man wird irgendwie ernster genommen, dass das aufhört. Also am Anfang dieses typische, man ist noch jung, man arbeitet in der Lokalredaktion, dass man so für die Praktikantin gehalten wird zum Beispiel, was meinen männlichen Kollegen nie passiert ist, also zumindest nicht die, mit denen ich drüber gesprochen habe. Also dieses Gefühl, man muss sich überall beweisen. Aber halt gerade in der Musik, gerade in der klassischen Musik wird mir so sehr despektierlich begegnet. Sagen wir so, es passiert nicht die ganze Zeit. Es sind so Ausnahmen. Kann sein, zum Beispiel, ich veröffentliche einen Text. Ich, vor allem, wenn ich also aus feministischer Perspektive Dinge kritisiere, dass ich danach E-Mails bekomme, LeserInnenbriefe, oder auch bei Social Media Kommentare sehe, wo dann sehr überwiegend eigentlich fast immer sind es Männer, die mir den Mund verbieten wollen. Ja, oder dann irgendwie so auf mein Alter besonders Augenmerk geben, so von wegen, naja, die ist erst, wie auch immer, ne, 25, 27, 28, was weiß die schon von der Welt, oder so auch mein Gender halt sehr betonen, ach ja, eine junge Frau, die findet hier dies und das, also so ein bisschen dieses, weil ich eine Frau bin und weil ich jung gelesen werde, bin ich nicht ernst zu nehmen, ja, aber auch bis hin zu so Sachen, ich bin dann irgendwie beinahe eingeladen, um irgendwo einen Input zu geben vor einer Runde, in der sehr viele Männer sitzen, und ich fange gerade an, meinen Gedanken zu formulieren und ich werde von einem Teilnehmer permanent unterbrochen. Sowas auch, dass ich meinen Gedanken gar nicht zu Ende führen kann. Also es passiert auf vielen, vielen unterschiedlichen Ebenen. Und ich weigere mich, mich daran zu gewöhnen.
Aber das ist doch eigentlich auch gut, oder? Also, dass man sich nicht dran gewöhnen will. Und andererseits stelle ich mir vor, du hast ja gesagt, ich glaube, es hat sich auch verändert, oder? Es ist vielleicht auch einfach durch Social Media und so weiter. Aber du hast ja gesagt, zu deinen Anfängen hast du schon, wenn du einfach Texte geschrieben hast, dass du nicht einfach gesagt hast, du veröffentlicht das jetzt und alles supi, sondern schon auch Nervosität da war.
Ja, auf jeden Fall.
Und dass dieser Aspekt jetzt einfach noch mit dazukommt, also, und es auch dann noch schwieriger macht, oder? Also für dich selbst, wie gehe ich damit um? Oder wie hat eben auch die Frage, warum tue ich mir das an? Oder, ja.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Umgehensweisen damit. Es gibt Menschen, die setzen sich mit all diesen Kommentaren auseinander. Also es ist auch, sagen wir so, ich bin nicht die Einzige. Also gerade Frauen, weiblich gelesene Personen und vor allem, wenn sie dann noch anderweitig marginalisiert sind, wenn sie nicht weiß sind zum Beispiel oder jüdisch oder was auch immer, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, kriegen sie wirklich ungleich mehr Hass ab als Männer in dieser Position.
Sieht man ja auch gerade in der Politik.
Ja, ganz genau.
So ein Feld, ja.
Auf jeden Fall. Und es gibt Menschen, die setzen sich mit diesen Kommentaren auseinander, die bringen das in die Öffentlichkeit, die machen das sichtbar und kommentieren dann auch zurück oder diskutieren mit den Leuten. Mir passiert es, wie gesagt, nicht in der Intensität. Und da bin ich sehr froh drüber, weil ich mich ja immer noch in einer ziemlichen Nische bewege auch. Und in der, wo ich halt auch überwiegend wirklich sehr respektvolles Verhalten wahrnehme oder zumindest den Wunsch danach. Was nicht heißt, dass nicht in einer einen oder anderen Fanbubble sich dann doch sehr unangenehme Leute aufhalten. Aber ich bin irgendwann dazu übergegangen, dass ich bestimmte Kommentare auf den Seiten, auf den Sachen von mir veröffentlicht werden, zum Beispiel, dass ich das gar nicht lese. Weil da in der Vergangenheit doch das so viel mit so viel Unsicherheit zu tun hatte, oder ich mich halt früher sehr schnell habe verunsichern lassen und auch, wie gesagt, dann manchmal einfach keine sachlichen Rückmeldungen dann da stattfinden, sondern das dann auf meine Person geht oder ging. Und ich irgendwann für mich gemerkt habe, ich habe gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich will auch nicht meine Kraft jetzt dafür hergeben. So, wenn jemand wirklich ernsthaft diskutieren will und einen interessanten Gedanken hat und auch vielleicht was weiterdenken möchte oder so, dann mache ich das total gerne. Dann antworte ich halt auch auf E-Mails oder auf LeserInnenbriefe. Aber wenn ich merke, das geht jetzt gerade auf eine persönliche Ebene, das hat auch mit der Argumentation nichts mehr zu tun, es geht einfach gerade nur darum, mich anzugreifen oder einzuschüchtern, dann möchte ich dem meine Energie nicht opfern, dann klicke ich das weg.
Ja, zu Recht. Du hast vor 2 Jahren eben ein Buch veröffentlicht, wo du ja auch, was ja eigentlich auch diese Thematik ansprichst, der du dich ja oft widmest, auch Machtkritik ist ein Kapitel auf deiner Website. Mhm. Wie war da so die Resonanz?
Auf das Buch total positiv, wie ich das wahrgenommen habe. Also da gab es sehr, sehr interessante, sehr kluge, auch kritische Rezensionen und auch Gespräche, weil wir sind ja dann auch, also ich habe es ja nicht selber veröffentlicht oder alleine, sondern mit dem Frauenkulturbüro NRW zusammen. Und die Frauke Meier war dazu die Ideengeberin. Das ist mir mal ganz wichtig zu betonen, es ist nicht alleine mein Buch, sondern es ist mit dem Frauenkulturbüro zusammen entstanden und erschienen. Und wir sind dann auch bei Veranstaltungen gewesen, haben daraus gelesen, haben auch diskutiert. Und da sind wirklich sehr, sehr fruchtbare und schöne Gespräche entstanden. Wie gesagt, auch nicht kritiklos. Und das finde ich an der Stelle halt auch wirklich wichtig, also dass das dann auf Augenhöhe stattfinden kann einfach.
Und man sich sachlich auseinandersetzt.
Ja, genau, davon lebt es ja. Das habe ich gerade am Anfang gesagt. Ich möchte ja, dass diskutiert wird über den Gegenstand. Und da bin ich dann manchmal auch polemisch und so und werf dann da Hot Takes in den Raum. Aber wenn wir dann miteinander ringen und wir kommen dann vielleicht sogar ein Stück weiter in der Betrachtung, das ist doch das, was ich ideal finde. Und dass ich vor allem, wenn ich merke, dass ich selber auch an Perspektive dazu gewinne und selber für mich auch im Nachdenken über Musik oder über einen bestimmten Gegenstand weiterkomme. Und das kann ich halt nicht alleine in meinem Kämmerlein, dafür brauche ich andere Menschen und andere Gedanken. Genau, aber die Resonanz auf das Buch war, wie ich das wahrgenommen habe, wirklich sehr positiv, was ich wirklich schön fand.
Ist es dann auch das, was dich auch inspiriert zu schreiben, dann auch in den Austausch zu kommen?
Du meinst die Rückmeldungen, die zur Diskussion führen, oder?
Genau. Ja.
Auf jeden Fall. Ich meine, das Buch ist ja ein Gesprächsbuch. Das besteht ja zu 70-80% aus Interviews, die ich geführt und aufgeschrieben habe. Und da habe ich ja, oder wir haben ja auch ganz bewusst uns Menschen für diese Interviews ausgesucht, die unterschiedliche Perspektiven abbilden und die aus unterschiedlichen Kontexten und Gewerken kommen. Und ich habe mit allen über das gleiche Thema gesprochen und es kam ganz, ganz unterschiedliche Gespräche und Gedanken dabei raus. Und deswegen ist dieses Buch so vielstimmig und deshalb für mich auch eigentlich das perfekte Beispiel dafür, wie man miteinander reden kann und wie man miteinander wachsen kann und weiterkommen kann und aus wie vielen verschiedenen Richtungen eigentlich so sich so ein Diskurs zusammensetzt und dass sowieso eine einzelne Person nie komplett überblicken kann, so, sondern dass es in dem Falle um eine Multiperspektivität geht und darum, dass man aber auch gemeinsam Interesse hat an dieser Progression, so. Also wir möchten ja alle weiterkommen in der Frage. Wir haben ja alle keinen Bock, uns im Kreis zu drehen und zu sagen, es muss alles so bleiben, wie es ist, sondern den Konsens braucht es schon, dass wir uns einmal darauf einigen, dass am System was verändert werden muss, weil nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben. Und dann kann man drüber reden, wie gestaltet sich das aus? Wie zeigt sich das? Was wären mögliche Maßnahmen? Was ist eine Utopie, auf die wir hinarbeiten möchten? Die kann ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Und deswegen ist es so ein bisschen eigentlich so der Wunsch, wie ich mir einen Diskurs, einen Diskurs, in dem ich mich wohl fühle und bei dem ich auch Hoffnung habe, dass der uns weiterbringt, gesamtgesellschaftlich.
Ich möchte mal kurz nochmal darauf zurückkommen, auf das Schreiben und die Musik, auf diese Verbindung. Du schreibst ja sehr viel über Musik. Zum einen kannst du schreiben und gleichzeitig Musik hören und kannst du auch Musik anhören und noch genießen? Oder ist da oft die Kritikerin mit dabei?
Ich kann das wirklich sehr gut trennen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber also das sage ich jetzt so ganz spontan. Ich weiß gar nicht, ich habe über die Frage auch so intensiv noch nicht nachgedacht. Natürlich genieße ich Musik sehr und es gibt aber Momente, wo ich dann merke, ich finde irgendwas, ich feiere gerade irgendwas total und das ist aber eigentlich etwas, was, wenn ich jetzt drüber schreiben würde, wäre das super cheesy. Aber ich glaube schon, dass das, was ich kritisiere oder die Aspekte, die ich kritisiere oder wo ich sage, das stört mich oder da komme ich nicht ganz mit oder das finde ich unehrlich oder was auch immer, das sind auch Sachen, die mir auch im privaten Musikhören den Spaß verderben würden. Ich glaube, da kann ich mich ganz gut drauf verlassen, wenn ich etwas höre und ich merke, irgendwas daran nervt mich gerade oder irgendwie nehme ich die Interpretation gerade nicht ab oder das, weiß nicht, es ist mir irgendwie zu dick oder zu kahl oder whatever, dann ist das eigentlich immer ein sehr gutes Indiz dafür, dann auf die Suche zu gehen. Was ist denn der ästhetische Grund dafür? Finde ich da was? Kann ich das argumentieren? Es ist ja nie komplett vom eigenen Geschmack trennbar und das ist mir auch immer wichtig zu betonen. Ich bin ein Subjekt und ich habe immer noch meine eigenen Ohren und mein eigenes Gehirn und meine Hörgewohnheit, die ansozialisiert ist, die aber auch individuell ist. Und da kann ich halt nicht raus. So, das heißt, das gehört ganz untrennbar für mich zusammen. Und deswegen, wenn ich Musik toll finde, wenn ich die positiv bespreche, dann ist das auch Musik, die ich privat sehr genieße. Und wenn ich Musik negativ bespreche, was selten passiert, weil wenn ich das Gefühl habe, irgendwie irgendwas gefällt mir nicht, dann ist das auch etwas, wozu ich mich privat nicht wirklich entspannen kann oder tanzen kann oder so.
Und findet diese Reflexion also schon während der Konzertsituation statt oder erst dann nachher am Schreibtisch?
Idealerweise schon während des Konzerts, weil ich gerade bei Konzerten, bei CDs ist es nur was anderes, da kann man ja immer noch mal hören und stellen wieder und wieder und wieder und wieder hören. Und ein Konzert hört man halt nur ein einziges Mal. Und im besten Fall habe ich in dem Moment einfach einen Tag, an dem ich ein sehr gutes Gefühl habe so und sehr gut zuhören kann, sehr aware bin, sehr im Raum bin, dass ich mich später auch gut daran, wenn ich am Schreibtisch sitze, zurückerinnern kann, was diese Musik da, was da passiert ist musikalisch. Aber es ist beides, du hast recht. Also ich gehe nicht aus dem Konzert und weiß dann schon, wie es war für mich, so, sondern das muss ich setzen. Und manchmal passiert es halt auch im Nachhinein, dass ich mit einem Gefühl aus einem Konzert oder einer Oper rausgehe und auf dem Heimweg kristallisiert sich dann beim Nachdenken darüber ein ganz klares Urteil heraus. Und das passiert dann später. Manchmal auch während des Schreibens, wenn es immer noch, das passiert ja und das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass man da sitzt und will einen Text schreiben oder soll oder muss einen Text schreiben und hat aber immer noch nicht so ein starkes Gefühl einfach und noch keine perfekt ausgeklügelte und ausgearbeitete Meinung dazu oder kein fertiges Urteil. Und das ist dann was sich dann häufig beim Schreiben herauskristallisiert, wenn man nochmal ganz bewusst in die Situation zurückgeht und sich die Notizen nochmal anguckt und das nochmal sich vergegenwärtigt, bei einer Oper vielleicht dann auch die Bilder von der Inszenierung sich nochmal anschaut. So, und dann kommt es beim Schreiben manchmal auch erst.
Hast du denn auch immer genügend Zeit? Wie oft ist es denn so, dass der Text sehr schnell abgeliefert werden muss? Und wann ist es so, dass du sagst, okay, da habe ich jetzt einfach ein bisschen Luft? Und wie schwierig ist es dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt Abgabe morgen oder so, dem gerecht zu werden?
Zum Glück habe ich meistens genug Zeit. Also Konzerte rezensiert habe ich sehr lange nicht mehr. Also ja, in so Zusammenhang mit so Festivalberichten durchaus. Und Opern rezensiere ich eigentlich, wenn ich einem Jahr mal eine Oper rezensiere, dann ist das in der Regel für die Zeit. Und da ist es dann schon so, dass es in der Regel am Wochenende die Aufführung Und Redaktionsschluss ist dann meist Dienstagabend. Aber manchmal wird die Seite auch vorher schon, also auch schon an einem Montag fertig gemacht. Aber dann habe ich so, wenn die Aufführung am Samstagabend ist, dann habe ich auf jeden Fall den ganzen Sonntag und den halben Montag zum Schreiben. Also so richtig dieses über Nacht das noch fertig kloppen müssen, das ist passiert sehr, sehr selten zum Glück.
Das heißt, das machst du für deinen Blog auch nicht?
Es ist kein Blog in dem Sinne, sondern das ist eine Seite, auf der ich Veröffentlichungen, die woanders stattgefunden haben, verlinke. Also es ist wie so eine Art Tutorial oder so. Also im Grunde eine Übersicht über meine journalistische Arbeit. Halt jetzt auch nicht vollständig so, sondern wenn ich dran denke und die Zeit dazu habe, dann verlinke ich da einen Text hin, ja.
Wir haben vorher schon mal über Social Media in einem anderen Zusammenhang gesprochen. Das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Heutzutage hat man oft das Gefühl, jeder muss auf Social Media präsent sein, muss Content liefern, um auch sichtbar zu sein. Wie ist das bei dir? Spielt das bei dir eine große Rolle?
Beruflich nicht so. Es gab eine Zeit, da wäre ich gerne eine große Twitter-Persönlichkeit gewesen. Aber ich habe immer gemerkt, es liegt mir, glaube ich, nicht. Also vor allem auf diesen, oder Mastodon, Blue Sky und so weiter, alles, was jetzt so Twitter-like ist, auch Threads zum Beispiel. Ich kann mich nicht so gut auf 160 Zeichen oder was ist das? Es sind, glaube ich, liegt mir einfach nicht so sehr. Aber ich bin viel auf Instagram aktiv, aber auch da habe ich meinen Account privat. Also das heißt, wenn mir jemand folgen möchte, dann muss die Person mich anfragen und dann entscheide ich mich, ob ich möchte, dass die Person alles sieht, was ich teile oder nicht. Im besten Fall ist das kein Spam oder keine random Leute oder Männer, die irgendwie aufgrund meines Profilfotos, ich weiß nicht, aus was für Gründen auch immer, da einen tieferen Einblick haben wollen. Ich schaue immer, ob ich die Leute kenne, vielleicht vom Namen, oder wer so die gemeinsamen FollowerInnen sind. Und vor dem Hintergrund entscheide ich dann, diese Anfrage anzunehmen oder eben nicht. Aber die Leute, die da jetzt mittlerweile in diesem Pool drin sind, da mache ich ziemlich viel einfach in den Stories. Aber da geht's weniger um Musik, sondern eigentlich mehr so um gesellschaftspolitische Themen und Debatten.
Mhm. Und wird es dann zu Debatten? Weil ich mich jetzt gerade gefragt habe, kennst du ein bisschen von mir, also weil du gesagt hast, du wolltest einfach Twitter schon sehr aktiv sein und dann doch nicht und dann auch die Begrenzung für 160 Zeichen. Ist es dann auch das, dass man sich dann auch doch immer wieder auseinandersetzen muss mit den Reaktionen? Also ich kenne es ein bisschen von mir, ich war auf Facebook auch früher aktiver, also als die AfD dann größer geworden ist. Aber es ist schon wahnsinnig anstrengend, einfach sich immer wieder mit den Leuten auseinanderzusetzen, gerade wenn es dann unsachlich wird. Ich denke mir, okay, man kann auch nicht irgendwelche Behauptungen reinschreiben, ich muss das dann nachrecherchieren, ich will das nachrecherchieren, was ich behaupte. Und dann, ja, dann wird man eher wieder sagen, okay, nee, das ist mir einfach zu anstrengend. Mhm. War das bei dir auch ein Aspekt?
Ja, voll. Also es gab Momente, da habe ich zum Beispiel bei Twitter oder wenn ich jetzt fürs Fun-Magazin zum Beispiel was gemacht habe oder so, die dann damals bei Twitter halt auch immer die Sachen geteilt haben und dann waren das kontroversere Geschichten. Zum Beispiel einmal habe ich, das ist auch schon urlange her, aber da habe ich eine CD von Kurenzis nicht so positiv besprochen und das Fun-Magazin hat diese Rezension geteilt und dann ist mir so ein bisschen dieser Kurenzis-Fanclub hat mich so ein bisschen überfahren in den Kommentaren. Und da habe ich halt auch gemerkt.
Schon vor 2022.
Ja, war das war genau, ja. das war 2017 oder so. Das ist wirklich schon echt lange her. Aber das war zum Beispiel so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, so oha, also wenn das jetzt so meine Realität wäre, so permanent mich mit sowas auseinandersetzen zu müssen, also auch wirklich so despektierlichen Kommentaren und sowas, weil ich da gemerkt habe, es gibt sicherlich Leute, die haben irgendwie eine dickere Haut, aber ich habe da gemerkt, das war um Silvester herum, irgendwie 17, 18 oder 16, 17 oder so. Und das hat mir so meinen Neujahrstag versaut, einfach. Ja. Also, weil ich habe die ganze Zeit, ich hatte den ganzen Tag so leichte Bauchschmerzen und konnte mich da überhaupt nicht von distanzieren, so richtig. Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, so, boah, ich habe gar keinen Bock da. Also, dafür mache ich es nicht. Da ist mir einfach meine Energie für zu schade und dann lasse ich es bleiben oder ich reagiere einfach auf entsprechende Kommentare. Ich glaube, ich habe auch gar nicht reagiert und so, aber allein das zu lesen, ne, das ist echt echt verrückt, was das so psychisch mit einem machen kann. Das ist einfach nur so ein random Kommentar, ein paar Zeichen von einer fremden Person, ne?
Ja, also ich habe es ähnlich erlebt, weil ich mir oft dachte, Mensch, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Und dann antworte ich und dann war ich eher, dann kommt wieder eine Antwort zurück. Und ja, das hat mich dann auch mehr und dachte, nee, das ist einfach nicht mein Ding.
Ja.
Ständig twittern und ständig sich dann damit auseinanderzusetzen. Und ich habe dann oft irgendwie auch mal eine Antwort einfach getippt und dann habe ich sie weggelöscht und dann ging es mir schon wieder besser.
Sowas. Also ich habe auch gemerkt, so genau wie du es beschreibst, dieser Moment, in dem man sich dazu entscheidet, nee, ich mache das jetzt zu, ich mache das jetzt aus, ich mache dann einen Strich drunter und die Sache ist für mich gegessen und ich, das Leben geht ja weiter so und auch Musik geht weiter und der Diskurs geht weiter und es gibt andere Dinge, über die man sprechen können muss und soll und so und das ist, hört sich ja auch doof an, das ist ja auch, mein nächster Auftrag liegt ja auch schon auf dem Tisch und dafür brauche ich halt mein Gehirn, das funktioniert, ich brauche Kapazitäten, ich brauche auch einen freien, frei floatenden Geist dafür, offene Ohren, all solche Dinge. Und wenn ich die ganze Zeit am Handy klebe und mich dann in so einer Abwärtsspirale, auch so einer emotionalen befinde, das ist einfach auch super kontraproduktiv, wenn man auch über so einen emotionalen Gegenstand wie Musik dann irgendwie nachdenken und schreiben will, ne?
Gerade weil ja dann doch vieles mit Push-Up daherkommt. Ja.
Voll, ja.
Ja, Hanna, dann sind wir schon langsam beim Schluss und als Abschlussfrage würde ich gern von dir wissen, wenn du dich in eine Zeitmaschine setzen könntest und über ein kulturelles Ereignis in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Zukunft schreiben dürftest, wohin würdest du reisen?
Ui, ich glaube, ich würde gerne mit Ethel Smyth durch die Straßen ziehen und Schaufensterscheiben einwerfen. Aber ich meine, das war keine geile Zeit für Frauen. Deswegen, es geht also jetzt einfach nur so um dieses eine Ereignis oder dabei zu sein, wie sie aus ihrem Fensterchen da im Gefängnis mit der Zahnbürste den March of the Woman dirigiert, während unten ihre Genossinnen im Kreis marschieren und das Lied singen. Also ja, so neuralgische Momente, in denen in dem Fall eine Komponistin oder andere Komponistin, Künstlerin sich ermächtigt haben. Also, mit
auch an Wende, wo es auch einen Wendepunkt gegeben hat.
Ja, genau. Also so neuralgische Momente und Gesten auf diesem Weg. Und sei es einfach nur, um daneben zu stehen und diese Kämpferin zu supporten mit meiner Anwesenheit.
Hanna, dann danke ich dir sehr für das Gespräch und für deine Zeit und in den Shownotes findet ihr dann alles weitere. Ich verlinke natürlich deinen Blog und den Podcast Takt und Taktlos, der jetzt auch gerade ja angelaufen ist und
danke
vielen
dir.
Dank, liebe Hanna.
Danke für die Einladung, das hat Spaß gemacht.
Sehr gern. Das war veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für das Sounddesign und die Produktion. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.